Ihr dürft gerne mal kurz eure Augen zumachen. Jesus, wir lieben dich. Es soll um dich heute Morgen gehen, Vater. Du alleine. Du bist König, Jesus. Einzigartiger, wunderschönster. Der, den mein Herz verehrt und begehrt. Du bist so gut zu uns. Dank dir auch für diese Heilungen, die wir erleben dürfen. Für dein Wirken, Vater. Für deine Großzügigkeit. Jesus, wir wollen heute Morgen mehr von dir. Wir wollen dich erkennen, wer du wirklich bist. Komm und berühre unsere Herzen. Und Heiliger Geist, ich lade dich nochmal explizit ein. Du bist zwar schon da, aber ich sage nochmal ganz neu, komm, berühre unser Herz und führe unser Herz hin zum Vater. Zeig uns, wer der Vater ist. Und das spreche ich über jedem Einzelnen hier in diesem Raum aus, dass wir dich tiefer erleben dürfen, mehr kennen dürfen, schmecken dürfen, riechen dürfen, fühlen dürfen. Sei willkommen und weh heute Morgen und wirk. Leite du meine Predigt. Alles Gesprochene, Jesus, es ist zu deiner Ehre, um nichts anderes soll es gehen. Kein tolles Programm, sondern du bist das Zentrum. Du bist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Wir lieben dich. Amen. Leute, ich bin so hungrig nach mehr. Ich bin so hungrig nach neuer Begegnung mit unserem König. Ich durfte so viel erleben die letzten Jahre und eigentlich so die letzten 10 Jahre, immer wieder diese Momente, wo ich ihn in einer neuen Art und Weise, in einer tieferen Art und Weise sehen, erkennen durfte, erleben durfte. Und das Endresultat von all diesen Begegnungen ist, von dem nach mehr von ihm zu rufen ist, sobald du eine Begegnung hast, kurz danach bist du noch hungriger nach noch mehr. Wir sind dazu geschaffen worden, von Anbeginn der Zeit mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist der einzige Grund, warum du und ich geschaffen worden sind. Dass er einen Gegenüber hat, dass er jemanden hat, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Ansonsten hätte er einfach Party weitermachen können im Himmel mit seinem Sohn zusammen und mit dem Heiligen Geist. Nein, der Vater wollte Gemeinschaft mit uns haben. Das heißt, wir sind dazu geboren, nach ihm zu hungern, eine Sehnsucht nach ihm zu haben. Jeder von uns hat eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen nach ihm. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte ein Einsamkeitsgefühl. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gehabt. Ich bin aufgewacht und ich habe mich wie leer gefühlt und einsam gefühlt. Dann habe ich Gott gefragt, was ist das in mir? Und dann habe ich gesagt, Janik, ich habe dich dazu berufen, bei mir zu sein. Und dann habe ich angefangen, ihn zu suchen. Habe Lobpreis angemacht, um 7.15 Uhr schon. Und habe einfach mich dem ausgeliefert, auch diesem Gefühl ausgeliefert, dieses Einsamkeitsgefühl, mich einfach hingegeben und gesagt, Gott, komm du jetzt und füll genau diesen Schrei in meinem Herzen, wo ich dich suche und dich brauche, um Erfüllung zu finden. Wir sind dazu geschaffen, in seiner Gegenwart zu sein, bei ihm zu sein, mit ihm zu sein. Nichts anderes auf dieser Welt kann dieses Gefühl füllen. Du kannst dich nur davon ablenken, kannst den Film reinlegen, oder ganz viel Gemeinschaft haben mit deinen Freunden. Das ist alles gut. Das ist alles in Ordnung, das auch zu machen. Aber in der Tiefe sind wir dazu geschaffen, von ihm zu bekommen. Er ist das Brot des Lebens. Und darüber möchte ich heute reden. Ich möchte heute am Anfang ganz besonders auf einen Mann eingehen, der mich so unfassbar inspiriert und fasziniert, wenn ich die Bibel lese. Schon vor Jahren hat dieser Mann mich immer wieder total beschäftigt. Und es ist der Kaleb, oder im Englischen der Kaleb, der Kaleb im Alten Testament. Ich habe schon mal in der Predigt einen Teil darüber gehabt und einen Teil darüber geredet. Ich werde es ganz kurz anschneiden, will aber auf einen anderen Teil noch näher eingehen. Zwei wesentliche Bibelstellen, erstmal aus 4. Mose Kapitel 13 und 14 und dann aus Josua 14, 6 bis 15 später. Also, bei 4. Mose 13 bis 14, ihr wisst alle, das Volk Israel war in Sklaverei über eine ganz lange Zeit und Gott hat dann Mose berufen, durch das Sprechen, durch den Dornbusch hindurch, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, aus der Sklaverei hinaus zu befreien. Und Gott hat große Zusprüche gemacht, schon zu Abraham viele, viele Jahre davor. Ja, über ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo es Reichtum gibt, wo es gute Frucht gibt.
Und jetzt war diese Zeit gekommen, zu Mose hat Gott gesagt, befrei mein Volk aus der Sklaverei. Und dann hat Mose das gemacht, die ganzen Plagen sind passiert, ihr kennt die ganze Geschichte, wir gehen nicht aufs Detail ein. Und dann waren sie in der Wüste und sind in der Wüste umhergewandert und dann kamen sie an den Punkt, dass Gott ihnen gesagt hat, das ist das verheißene Land, bevor sie am verheißenen Land standen, heutiges Israel, okay? Und dann hat Mose von Gott gehört, dass er 12 Kundschafter aussenden soll in das Land hinein, um einfach mal die Lage zu checken. Wie sieht dieses Land aus? Stimmt es, dass da diese tollen Früchte sind? Ja, was gibt es da für Feinde, die vielleicht auf uns zukommen? Wie können wir in dieses Land hineingehen und das Land erobern? Und Mose hat 12 ausgesendet und die waren dann, glaube ich, 40 Tage lang in diesem Land unterwegs und waren unfassbar begeistert darüber, was für ein Reichtum in diesem Land war. Da heißt es, dass sie Reben getragen haben auf ihren Rücken zu zweit und sie kaum tragen konnten. So schwer waren die Weintrauben an diesen Ästen dran. Unglaublich. Granatäpfel, riesige Granatäpfel. Unfassbares Zeug. Es hieß, dass Milch und Honig dort geflossen sind. Ich glaube, dass es eine Metapher dafür ist. Ich glaube nicht, dass da physisch wirklich Milch geflossen ist im Fluss, aber das sollte eine Metapher sein dafür, dass da wirklich eine absolute Fülle war. Und die 12 kommen zurück nach den 40 Tagen, berichten dem Volk Israel und Mose und von den 12 sind 10 ausschließlich am Murren und sagen, das ist zwar ein tolles Land, aber da hat es riesige Feinde. Das können wir nicht einnehmen. Das schaffen wir nicht. Da hat es Riesen in diesem Land. Die Söhne des Enaks sind in diesem Land. Die Enakiter, das war ein Volk, ein Riesenvolk. Gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Und die einzigen von den 12, die eine andere Perspektive auf die gleiche Situation hatten, sie haben alle die gleiche Situation erlebt. Okay? Die einzigen, die eine andere Perspektive drauf hatten, waren Josua und Kaleb. Josua war die rechte Hand von Mose. Josua durfte immer mit ins Zelt der Begegnung, als die manifeste Gegenwart Gottes kam. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das heißt in einer Bibelstelle, dass Josua länger im Zelt geblieben ist, weil er Gemeinschaft mit Gott haben wollte. Länger wie Mose drinnen war, ist Josua in dieser manifesten Gegenwart, wo Gott wirklich gerade jetzt hier vor ihm stand. Da ist er länger drin geblieben. Deswegen glaube ich, okay, cool. Cool, dass Josua eine andere Perspektive auf die Situation hatte. Er kannte Gott auch in einer anderen Art und Weise, wie wahrscheinlich jeder andere im Volk. Das ist schön, ja, weil Josua gesagt hat, nee, da hat es zwar Riesen, aber unserem Gott ist es möglich. Der mit uns geht, der dir all die Wunder getan hat in der Wüste, der das Rote Meer geteilt hat, der die 10 Plagen waren, glaube ich, in Ägypten gebracht hat. Dieser Gott, der ist mit uns, was soll denn das? Egal, die Riesen können nichts machen, das ist unser Land, das ist das Land, was Gott uns gegeben hat. Das sagt Josua. Und Kaleb sagt das Gleiche, aber Kaleb finde ich absolut faszinierend, weil Kaleb ein Mann wie du und wie ich war. Kaleb war ein ganz normaler. Kaleb war der Kundschafter, der aus dem Stamm Juda gesendet wurde. Also aus jedem Stamm wurde ein Kundschafter gewählt. Kaleb war derjenige, der aus dem Stamm Juda kam und ausgesendet wurde. Und Kaleb hat sich genauso eingesetzt und gesagt, Leute, hört auf zu murren. Lasst uns das Gute sehen. Und lasst uns daran glauben, dass unser Gott fähig ist, dieses Land einzunehmen. Und was dann passiert ist, ist, dass Gott so stinksauer war, dass das Volk angefangen hat zu murren, dass Gott dann gesagt hat, alles klar, dann werdet ihr jetzt nicht in das verheißene Land eintreten, sondern ihr werdet 40 Jahre lang im Kreis gehen in der Wüste. Und erst nach 40 Jahren stand dann das Volk Israel wieder an der Schwelle zum verheißenen Land. Und dann hat Gott gesagt, jetzt dürft ihr eintreten. Und ganz krass ist, die einzigen 2, die aus dieser Situation heraus überlebt haben, waren Kaleb und Josua. Alle anderen Männer und Frauen, die gesamte Generation, die gemurrt hat und sich beschwert hat, sind alle in der Wüste gestorben. Und nur deren Nachkömmlinge sind dann ins verheißene Land eingetreten. Aber Kaleb und Josua war dann derjenige, der das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat. Und Kaleb war der Einzige neben Josua, der mitgehen durfte. Krasser Typ. Ein Mann des Glaubens. Ein Mann, der hungriger war nach seinem Gott, wie nach den Umständen dieser Welt. Ein Mann, dessen Priorität Jesus Christus zuallererst war. Ich glaube echt, dass Kaleb Jesus kannte. Ich habe dann geguckt, was Kaleb bedeutet und fand es dann auch ganz krass. Die Namensbedeutung von Kaleb ist, es besteht aus 2 Silben, aus Kol und Lev. Und Kol bedeutet alles oder ganz. vom Hebräischen und Lev bedeutet Herz. Kaleb war ein Mann, der mit ganzem Herzen war. Der mit ganzem Herzen war. Der treu war seinem Gott gegenüber, voller Hingabe, glaube ich. Ja, so heißt es auch, wenn man das nachliest. Voller Hingabe, mit ganzem Herzen, mutig und treu. So ein krasser Typ. Lasst uns zu Kalebs werden, die mit ganzem Herzen ihm nachgehen. Hungrig nach ihm sind. In Fokus nie verlieren auf ihn, den König aller Könige, den Herr aller Herren, dem nichts unmöglich ist. Haben wir vorher proklamiert. Bei dir sind alle Dinge möglich. So ein krasser Mann. Und jetzt, ich will weiter gucken. Wir gehen jetzt zu Josua 14, 6 bis 5. Und ich lese uns mal die ganze Stelle vor, weil es so eine starke Bibelstelle. Das ist jetzt die Situation, wo das Volk Israel im verheißenen Land ist und Josua jedem Stamm sein Erbteil gibt. Das ist der Teil, den du aus dem Land bekommen wirst, Stamm so und so, und das ist der Teil, den du kriegst. Und Kaleb war aus dem Stamm Josua, okay? Aus dem Stamm Juda, sorry. Genau. Und jetzt lesen wir diese Situation, wo Kaleb in das verheißene Land kam. Leute, 40 Jahre, nachdem er das erste Mal im verheißenen Land war, ist er jetzt wieder dort. In der gleichen Situation. Und dann passiert Folgendes. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephune, der Kenasiter, sagte zu ihm: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag: Wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, dann bist du dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Mit meiner Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Ich finde das schon so krass. Der ist 45 Jahre im Kreis gelaufen aufgrund von 10 anderen Leuten, die irgendeinen Stuss verzählt haben, und hat sein Herz nicht zugemacht und ist verbittert, sondern er ist dran geblieben an Jesus und ist dann mit der gleichen Leidenschaft 45 Jahre später wieder an dem gleichen Punkt. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist: Das war das Versprechen, was du zu mir gesprochen hast, Gott, vor 45 Jahren. Jetzt gib mir mein Erbteil. Mann, was für ein Krieger. Was für eine Treue in seinem Herzen, was für eine Leidenschaft. Das ist unglaublich. Boah, wie lange warten wir manchmal auf Verheißungen von Gott, die nicht kommen? Und was passiert dann in unserem Herzen? Wir werden bitter, wir sind enttäuscht, wir sind verzagt, wir fallen vielleicht sogar von Gott ab. Dieser Mann, ey, das ist einer meiner größten Helden. 45 Jahre später, nachdem er im Kreis in der Wüste, weiß ich nicht irgendwo, der war ja nicht im Paradies und musste einfach warten, wo es ihm gut ging, wo er schön seinen Hintern auf dem Sofa bewegen konnte. Ey, der war in der Wüste. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, dem Kenasiter zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israel, treu nachgefolgt war. Der Name Hebrons war aber vorher Stadt des Aber. Der war der größte Mann unter den Enakitern gewesen und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Also nochmal, krasse Stelle, ich bin gerade auf diesen ganzen Zeitraum eingegangen. Wenn wir das genauer studieren, ist es noch krasser. Das ist so heftig. Der hat nicht irgendeinen Berg ausgewählt. Das war einer der ältesten Männer im Volk zu dem Zeitpunkt. Der einzige neben Josua, der eintreten durfte. Und Kaleb, der hat nicht irgendeinen Berg ausgewählt. Der hat den Berg der Enakita ausgewählt. Nochmal, vorher habe ich schon mal was gesagt zu Enakita. Die Enakita waren Riesen. Das waren die größten und die stärksten Männer in Israel. Und Kaleb, obwohl er der Älteste war, fällt nichts Besseres ein, wie genau dieses Land zu beanspruchen, wo die stärksten Riesen sind, weil das war, was Gott ihm versprochen hatte. Es wird noch krasser. Das ist so abgefahren. Enakita heißen Stamm der Riesen oder wortwörtlich übersetzt heißt Enak lange Nacken. Okay? Die Männer hatten lange Nacken. Krass. Okay? So, lass uns einige Kapitel und Bücher weiter nach vorne gehen, ins erste Buch Mose, ungefähr 150 bis 200 Jahre vor diesem Zeitpunkt, wo Kaleb das zweite Mal im verheißenen Land ist. Da lesen wir Folgendes. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir wird sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Gott hat dem Volk Juda, dem Stamm Juda, nicht Volk, dem Stamm Juda versprochen. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Das kann jetzt ein Zufall sein, und ein Sprichwort dafür sein, dass Juda ein starkes Kämpferstämmchen ist. Ja, ich glaube, dass es kein Zufall war, diese exakte Wortwahl. Ich glaube, dass Kaleb ins Land kam, das zweite Mal, und diesen Berg sieht und ihm einfällt, dass seinen Vätern vor ihm versprochen wurde, dass sie eines Tages die Feinde am Nacken packen werden. Und er hat diese Männer und Frauen auf diesem Berg gesehen, die Söhne des Enaks, hat gesehen, dass die lange Hälse hatten und hat gesagt, alles klar, jetzt ist es Zeit für die Verheißung, die Gott mir gegeben hat vor 200 Jahren. Jetzt nehme ich es ein und schnapp mir das Ding. Oh, das ist so krass, Leute, das ist so krass. Da ist so eine Reinheit in dem Herzen von diesem Mann. Der hat sich nicht entmutigen lassen. Das ist ein Hunger für Gott. Er hat alles andere zur Seite gelegt und hat sich weiterhin an der Verheißung festgehalten. Die erste und dann die zweite, dass er eintreten wird 40 Jahre später. Und dann waren es sogar 45. Das ist so abgefahren. 150 bis 200 Jahre hat es gebraucht, bis die Verheißung in Erfüllung kam. Und der Mann hat sie in seinem Herzen getragen. So ein Hunger. Das ist unglaublich. Jesus, danke. Lass uns zu diesen Männern und Frauen werden, die auf deine Verheißungen schauen, denen alles andere nicht so wichtig ist wie dein Wort. Jesus, wir sind hungrig nach dir. Ich möchte noch auf eine weitere Bibelstelle eingehen im Neuen Testament, die mich immer und immer wieder bewegt, aus dem Lukas Kapitel 8. Ich lese schon ab Vers 40, ihr könnt dann ab Vers 43 mitlesen. Da steht, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Finde ich schon das erste Coole. Als Jesus unterwegs war, haben alle auf ihn gewartet. Was für einen Hunger hatte das Volk? Die haben auf ihren König gewartet. Alle haben auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesu zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Das ist ein Zeichen von Hunger. Der kam nicht irgendwie in Gottesdienst. Der hat nicht irgendwie gebetet. Der hat sich vor dem König aller Könige niedergeworfen auf seine Knie. Und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Das ist ein Zeichen von Hunger. Die Leute, die haben ihn erdrückt, umrungen. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sie vor Jesus nieder. Dann erzählte sie von allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Die Frau war so hungrig nach einer Heilung, dass sie sich durch die Menschenmenge gedrängt hat. Und das Einzige, was genügt hat, ist, sie hat den Umhang, das Gewand berührt. Leute, was, wenn wir so hungrig sind, dass wir einfach nur, und wenn es nur das Gewand von Jesus ist, dass wir irgendwie greifen können. Nur eine Berührung seines Gewandes. Da gibt es dieses schöne Lied auch. Nur der Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren. Das ist so ein wunderschönes Lied. Jesus, wir wollen nur den Saum deines Gewandes berühren, wenn es nur das ist. Nur ein einziger Blick von dir. Lass mich dich spüren, Jesus, ich bin hungrig nach dir. Und es ist so krass, die hat alles andere versucht davor und dann hat nur diese kleine Berührung, nicht mal mit Jesus selber, sondern nur mit seinem Gewand, hat ausgereicht, dass Heilung passiert ist. Und Jesus war das so wichtig, das rauszufinden, weil er Hunger gespürt hat in der Menge. Irgendwo ist jemand Hungriges, der gerade von mir gezogen hat. Dieser Glaube hat von mir Gegenwart und Kraft entzogen. Dieser Glaube, den die Frau hatte. Was, wenn wir diese Leute sind, die so einen Glauben aufbringen, dass Jesus Christus in dieses Land hereinbricht, dass er Wunder tut, da wo jetzt die Flut war. Was, wenn Gott dich dazu beruft, diese Frau zu sein, ihm nachzugehen mit allem, was du hast? Ich frage mich das manchmal, Mann, habe ich den gleichen Hunger? Habe ich den gleichen Hunger wie diese Leute nach Jesus? Ich war vor ein paar Tagen bei Bekannten eingeladen zum Abendessen und dann haben wir irgendwie über Lobpreis geredet und irgendwie kam ich dazu, dass ich ihm gesagt habe, weißt du, was ich glaube, und ich habe das euch auch schon öfter mal gesagt, weißt du, was ich glaube, was die größte Form von Anbetung ist? Die größte Form von Anbetung ist es, deinem Gegenüber nur für eine kurze Sekunde unaufgeteilte Aufmerksamkeit zu geben. Ihn anzuschauen in die Augen hinein und ihm unaufgeteilte Aufmerksamkeit zu geben. Und dann habe ich gesagt, und so soll es mit Jesus sein. Wir brauchen nicht irgendwelche tollen Hymnen, das ist alles gut. Aber wir müssen lernen, uns Momente zu nehmen, wo wir ihm alleine unaufgeteilte Aufmerksamkeit geben. Wo wir einfach nur in seine Augen schauen, ihn anschauen. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, sind uns beide Tränen im Gesicht runtergeflossen. Dem Mann und mir. Und Jesus war da. Ich muss fast anfangen zu lachen. Weil Gottes Gegenwart, diese süßliche Gegenwart, plötzlich im Raum war. Ich spüre es jetzt gerade genauso. Diese Liebe, dieses Verzehrende, dieses tief Erfüllende. Nur einen Augenblick in seine Augen zu schauen, es gibt nichts Schöneres, als bei ihm zu sein. Dazu sind wir geschaffen. Mit ihm Kontakt zu haben, seine Liebe zu spüren, diese Anerkennung zu bekommen. In der letzten Hauskirche hat der Jürgen ganz viele eine Geschichte, ja, oder Zeugnisse erzählt, Erweckungsgeschichte. Und ich war wieder so fasziniert und es hat mich so hungrig gemacht, dass ich angefangen habe, die letzte Woche über Zeugnisse zu hören und Zeugnisse zu lesen aus dem Hier und Jetzt, was Gott gerade auf der Welt tut. Und wenn es Gott nicht hier in Deutschland tut, vielleicht in dem Maß, wie wir es uns manchmal wünschen, dann lese ich es halt, wie er es in China und im Iran tut. Leute, in China und im Iran, da geht's ab. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich lese einfach ein paar Sachen vor aus unterschiedlichen Büchern, die ich gelesen habe. Okay, einfach Buchausschnitte, Zeugnisbeschreibungen. Lasst es mal auf euer Herz wirken und diesen Hunger entfachen. Okay? Das ist aus von Eugene Bach heißt der, Jesus in Iran. Das erste Zeugnis ist über China. Die Untergrundgemeinde in China hat in den letzten 30 Jahren ein bemerkenswertes Gemeindewachstum erlebt. Viele Quellen schätzen die Rate an Errettungen in China auf mehrere Tausend täglich. Während die Gemeinde weiter wächst, wächst auch der natürliche Wunsch, Evangelisten und Missionare zu entsenden. Heute hat die chinesische Kirche, die hauptsächlich aus Untergrundgläubigen besteht, die Vision, mehr als 100.000 Missionare in die Region zwischen China und Jerusalem auszusenden. Dieses Gebiet wird oft als das 1040-Fenster bezeichnet. Ein Begriff, der 1990 vom christlichen Missionsstrategen Louis Bush in Bezug auf Länder verwendet wurde, die sich zwischen 10. und 40. Grad nördlich des Äquators befinden. Es gibt Statistiken, dass dieser Bereich der am wenigsten evangelisierte Bereich ist. Da gibt es Massen, Millionen von Menschen, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Das ist übrigens der Nahe Osten, wo Christen verfolgt werden in fast jedem Land. Und die chinesische Kirche ist so hungrig, die werden schon verfolgt in ihrem eigenen Land, in den Untergrundgemeinden. Untergrundgemeinden sind es. Die dürfen sich nicht so treffen, wie wir uns hier gerade treffen. Die treffen sich in ihren Häusern, geheim. Massenweise Christen werden ins Gefängnis gesteckt in China. Denen fällt nichts Besseres ein, wie Leute auszusenden. Die wollen 100.000 Missionare aussenden in den Nahen Osten, in diese Länder hinein. Das ist so krass. Leute, das ist ein Hunger, den die Leute erkannt haben dort, den die Chinesen verstanden haben. Das ist ein Hunger. Haben wir den gleichen Hunger? Oder sind wir einfach nur privilegiert? Zeugnis aus dem Iran. Die Erweckung im Iran ist der anfänglichen Verwirrung des großen Basars im Iran sehr ähnlich. Zunächst ist der Wunsch groß, Orientierungspunkte zu finden und bekannte Sehenswürdigkeiten zu identifizieren und Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Aber die Erweckung im Iran ist nicht dem gleichen Muster moderner Erweckungen gefolgt. Die Erweckung des Iran findet nicht in Zelten oder modernen Kirchengebäuden statt. Kamerateams stehen nicht bereit, jeden Gottesdienst zu dokumentieren. Die Leiterschaft schreibt keine Bücher oder gibt Seminare darüber, wie man eine Erweckung erlebt. Stattdessen findet die Erweckung in Häusern statt, von denen sich einige in einer Reihe von Hauskirchennetzwerken im ganzen Iran befinden. Die Kirchenversammlungen werden nicht auf Plakatwänden beworben und haben keine Veranstaltungsseite im Internet. Stattdessen treffen sich die Gläubigen im Geheimen. Die Erweckung findet unter Familienmitgliedern und Freunden statt. Die Herrlichkeit Gottes fällt auf die Iraner in ihren Küchen, in denen sie ihre Mahlzeiten einnehmen, und ihren Zimmern, in denen sie nachts schlafen. Das Gebetshandbuch Operation World von 2013 listet das Wachstum des Christentums im Iran mit einem jährlichen Wachstum von etwa 20% als weltweit führend auf. Leute, im Iran passiert gerade eine heftige Erweckung und wir kriegen es gar nicht richtig mit. Das größte Wachstum des Christentums findet gerade im Iran statt. Das Einzige, was wir hören, ist von irgendwelchen Terrorsachen oder sonst irgendeinem Mist. Das bedeutet, dass sich die christliche Kirche im Iran alle 4 bis 5 Jahre verdoppelt. Bei den derzeitigen Wachstumsraten würde dies bedeuten, dass in 10 kurzen Jahren etwa jeder 10. Iraner ein Nachfolger Jesus sein wird. In 20 Jahren könnte die Hälfte der Nation christlich sein. Bedenken, das wäre 2033 dann. Bedenken Sie die Veränderung in der Region, wenn diese Wiederbelebung anhält. Das ist so krass. Da ist so ein Hunger. Das ist jetzt von mir. Eine Freundin, die kriegt Newsletter von verschiedenen Diensten, die nach Iran gehen und dort Bibeln hinschippern und hinschmuggeln. Da gibt es Dienste, die haben ganze Warenhäuser voller Bibeln. Und die sind komplett aus. Die haben keine Bibeln mehr. Die haben Warenhäuser voller Bibeln verteilt. Und es ist immer noch so, dass jeder Iraner, der eine Bibel hat, mit 10 bis 15 anderen Erwachsenen diese Bibel teilt. Überleg mal, wie viele Bibeln du wahrscheinlich daheim in deinem Haus liegen hast. Ich komme mit Sicherheit auf 6, 7 alleine. Verschiedene Übersetzungen. Die teilen sich zu fast 15 eine einzige Bibel. Warenhäuser sind leer. Das ist so krass. Das ist so, oh Jesus. Ich will den gleichen Hunger in meinem eigenen Herzen, den die haben nach dir. Mann, ich habe 8 Bibeln daheim liegen. Wie oft lese ich ihn wirklich drin? Die teilen sich zu 15, weil die so hungrig nach dem Wort Gottes sind. Die lesen das durch und durch und durch die ganze Zeit und studieren das. Jetzt habe ich noch ein Zeugnis aus Ägypten. Unfassbar. Ich erzähle euch, da wird ein Christ mit vorgehaltener Pistole entführt. Okay? Das ist die Vorstory. Ein Christ wurde entführt mit vorgehaltener Pistole von einer Gruppe von Männern. Und dann kommt Folgendes. Ich betrat einen düsteren Raum, der von einer einzigen Kerze erleuchtet war und erwartete meine sofortige Hinrichtung. 10 offensichtlich muslimische Männer standen in einem Kreis und starrten mich an, als ich eintrat. Sie befahlen mir, mich zu setzen. Als ich dem nachkam, änderte sich die bedrohliche Atmosphäre sofort. Die mysteriöse Gruppe lächelte mich an. Der Mann, der Hassan entführt hatte, sprach zuerst. Wir sind Imame und haben alle an der Al-Azhar-Universität studiert. Kurze Info, die Al-Azhar-Universität ist die Universität von Al-Qaida. Okay? Nicht irgendeine Universität, von Al-Qaida, da werden Terroristen ausgebildet. Also diese 10 Männer haben an der Terroristen-Universität studiert, halten eine Pistole dem vor und entführen ihn. Okay? Während unserer Zeit dort hat jeder von uns einen Traum von Jesus und jeder von uns ist privat ein Nachfolger Christi geworden. Eine Zeit lang wagten wir es nicht, irgendjemandem davon zu erzählen. Es wäre natürlich unser eigenes Todesurteil gewesen. Aber schließlich konnten wir es nicht länger verbergen. Wir alle beteten zu Jesus um seine Hilfe, um zu lernen, was es bedeutet, sein Nachfolger zu sein. Im Laufe der Zeit hat er uns zusammengebracht und du kannst dir vorstellen, wie erstaunt wir waren, als der Heilige Geist uns offenbarte, dass es auch andere Imame gibt, die Jesus gefunden haben. Jetzt treffen wir uns hier 3-mal die Woche nachts, um für unsere Familien zu beten und auch für die Menschen in unseren Moscheen, dass sie Jesus finden. Wir wissen, dass du Christus nachfolgst. Er hat uns zu dir geführt. Hassan erinnert sich. Ich war sprachlos. Dann war ich so erleichtert, dass ich minutenlang gelacht habe, während die Gruppe zusah. Der Entführer erklärte schließlich den Sinn dieser geheimen Begegnung. Es tut mir sehr leid, dass dies der einzige Weg war, dich hierher zu bringen. Anders war es einfach zu gefährlich. Ich entschuldige mich, aber jetzt ist unsere Frage. Wirst du uns die Bibel lehren? Da ist so ein Hunger. Wir müssen unsere Herzen wieder neu aufmachen für ihn. Wir sind so privilegiert, ihn zu kennen. Er hat uns so reich beschenkt. Leute, 10 Männer, die auf der Al-Qaida-Universität waren. Einen führenden Mann. Das ist so eine krasse Story. Ich könnte unzählige weitere vorlesen. Es ist unfassbar, was Gott tut. Er möchte das Gleiche in Deutschland tun. Ich glaube das. Lasst uns dafür beten, dass sein Himmel hereinbricht und Erweckung geschieht und Menschen zu ihm kommen. In unseren Familien, bei unseren Freunden, in unserer Nachbarschaft. Es ist so ein starkes Zeugnis von der Annette. Und es ist auch so schön zu sehen, wie wir gemeinsam dem nachgehen, wie das Gebetsteam unterstützt hat, wie die Annette mutig war und immer wieder hingegangen ist, der Jürgen Zeugnis war. Das ist so gut. Vor 2 Monaten war ich so überführt vom Herrn, wieder ganz neu in meinem Herzen, dass es mehr gibt, dass ich beschlossen habe, das war sowas, wo ich bereit war, den Preis zu bezahlen in dem Moment. Jeden Morgen, bevor ich irgendwas mache, bevor ich mein Handy angucke, bevor ich irgendwas anderes mache, mir 15 Minuten nur Zeit mit ihm zu nehmen. Auf ihn zu warten, zu beten und in seinem Wort zu lesen. Nur 15 Minuten, gar nichts Spektakuläres. Das war für mich ein Schritt, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte wieder ganz neu meinen Hunger dir gegenüber zeigen. Und wer mich kennt, ich bin nicht der absolut Gewissenhafteste, so gleichbleibende Dinge fällt mir echt oft schwer und es war echt eine Herausforderung für mich. Ja, und dann gab es auch 2-3 Tage, wo ich es dann nicht gemacht habe. Ja, aber ich wollte damit ganz neu Gott ausdrücken, Herr, ich bin hungrig nach dir. Und dann weiß ich, dann war ich bei einem Gottesdienst, und stand im Lobpreis und das zweite Lied kam und plötzlich hat Gott mich so tief berührt. Ich habe unkontrolliert angefangen zu heulen, das kannte ich von mir noch nicht davor. Wirklich richtig, komplette Gesichtsentgleisung, mir sind Tränen runtergeschossen in das Gesicht und ich habe plötzlich so stark Gott gespürt. Eine Woche später hatten wir unseren Heimatabend für alle Mitglieder der Gemeinde, haben uns hier getroffen in dem oberen Raum. Und wir haben das zweite Lied angefangen zu spielen. Mein ganzes Leben heißt es. Das wollen wir nachher auch gleich singen. Und als der erste Schlag, und das war über YouTube, ja, gar nichts Spektakuläres. Als der erste Ton von dem Lied kam, ich stand da, so mit Händen oben. Und plötzlich ist so Gottes Gegenwart auf mich gekommen. Ich wieder unkontrolliert anfangen musste zu heulen. Gott liebt's, wenn wir ihn suchen. Wenn wir ihn suchen, dann ist er treu und lässt dich finden. Wenn du anklopfst, wird dir aufgetan. Ich sage die Zeugnisse nicht, um mich selber irgendwie loben zu wollen oder toll hinstellen zu wollen. Ich sage das eher, Leute, mir geht es genauso. Mir geht es genauso, dass es praktische Schritte braucht. Und manchmal ist es nicht immer so, dass gleich als Endresultat genau diese Begegnungen kommen. Ja? Aber darum geht es nicht. Er ist würdig, dass wir ihm nachfolgen und ihn suchen. Ihm gebührt aller Lob. Ich bin heute
nach all den Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte, noch hungriger wie jemals zuvor. Ich will nur ihn alleine, nichts anderes. Also lass uns das gemeinsam als Gemeinde tun, als Christen. Wir brauchen das in Deutschland wieder, ganz neu, einen Hunger. Mann, wie hungrig waren die Leute am Anfang, als Corona losging, über die ganzen Nachrichten und Bescheid zu wissen über Corona. Sind wir so hungrig nach Jesus? Bescheid zu wissen, was er ganz Neues für dich hat. Jesus hat übrigens jeden Tag eine neue Tageszeitung für dich. Die neuen News. Jeden Tag hat er neue News für uns. Sind wir genauso hungrig danach? Oder sind wir hungriger danach, in der Stuttgarter Zeitung jeden Morgen eine Stunde zu lesen? Versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch. Aber was ist unsere erste Priorität? Sein News-Channel oder das News-Channel der Welt? Wen von euch hat es hungriger gemacht, diese Zeugnisse auch zu hören? Ihr dürft gerne einmal kurz eure Hand heben. Ich hoffe, euch geht es allen so, aber ihr dürft einfach auch ehrlich sein. Leute, Gott hat so viel mehr für uns. Aber es ist an uns wirklich diese Sache aufzudrehen. Hunger ist sowas Natürliches. Du isst auch ganz normal, dein Körper braucht es auch. Du isst, wirst gesättigt und dann wirst du wieder hungrig und dann isst du wieder. So soll es auch mit Gott sein. Es ist was ganz Natürliches, dass wir hungern nach ihm. Lass uns das noch machen zum Abschluss. Ihr dürft gern mit mir gemeinsam aufstehen, wenn ihr wollt. Und ich will ein ganz einfaches Lied singen mit euch gemeinsam. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr es mitsingen. Das Lied heißt, mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Herz. Vielleicht fordert dich das jetzt auch heraus, das wirklich so zu sagen, dieses ganze Leben. Aber mach's einfach mal als einen Ausdruck deines Herzens. Auch wenn du vielleicht nicht alles geben kannst, aber mach's mit einer Herzenshaltung. Ich möchte dir mehr geben, Jesus, ganz neu. Ich möchte einen kleinen weiteren Schritt gehen in das hinein, dir wieder neu mehr zu geben von mir, Jesus.